Deutschlandfunk, Marktplatz.
Dass wir alle irgendwann mal alt werden, Unterstützung gebrauchen, uns nicht mehr versorgen können. Diesen Gedanken schieben viele von uns, solange es geht, weg. Doch manchmal geht's dann ganz schnell. Ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt oder ein Sturz, all das kann dazu führen, dass wir uns von jetzt auf gleich nicht mehr eigenständig versorgen können und auf Hilfe angewiesen sind. Und dann kommt auf Angehörige und Betroffene viel Arbeit zu, sofern sie noch selbst in der Lage sind, sich zu kümmern. Und sie müssen viele Fragen klären. Wer hilft eigentlich, um passende Beratungsangebote zu finden? Wie können Angehörige einen Antrag auf Pflegeleistungen stellen und welche Leistungen gibt es überhaupt? Wie läuft dann die Begutachtung für Pflegegrade ab? Und mit welchen Zuschüssen können Betroffene rechnen? Und welche Dokumente sollten eigentlich vorliegen, wenn es dann zum Ernstfall kommt? Stichwort Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung. Und wie können sich Menschen frühzeitig darauf vorbereiten, dass der Ernstfall plötzlich eintritt? Fragen, die wir heute klären wollen im Marktplatz. Plötzlich Pflegefall, was jetzt auf Angehörige zukommt. Jetzt möchte ich Ihnen erstmal die Gäste vorstellen, die heute mit Ihnen und mit uns diskutieren. Das sind Marina Engler. Sie ist Autorin des Buches Soforthilfe im Pflegefall für die Stiftung Warentest und Finanztest. Und sie ist zugeschaltet vom WDR in Münster. Guten Tag.
Guten Morgen.
Dabei ist auch Anne Türke, Koordinatorin beim Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz für Köln und das südliche Rheinland. Sie ist live bei mir im Kölner Sendestudio. Guten Tag.
Guten Morgen.
Und ich begrüße auch ganz herzlich Verena Querling. Sie ist Rechtsanwältin und Referentin für Pflegerecht bei der Verbraucherzentrale NRW, auch live bei mir im Studio.
Guten Tag.
Frau Engler, ich würde gerne mal mit Ihnen starten. Sie haben das Buch geschrieben, Soforthilfe im Pflegefall. Und natürlich stellt sich dann wirklich die Frage, wenn es jetzt wirklich von Knall auf Fall geht, ganz plötzlich es dazu kommt, dass jemand dringend Hilfe braucht. Wie geht man denn dann vor, wenn man vor dieser Situation steht?
Also die erste entscheidende Frage ist, bin ich als angehörige Person von jemandem, der eben plötzlich Hilfe braucht, noch da? Also wenn ich jetzt sage, es gibt eine 75-Jährige, die plötzlich einen Schlaganfall hat und sie hat noch zwei erwachsene Kinder, dann ist es natürlich hilfreich, wenn die Kinder ihr zur Seite stehen können. Wenn diese erwachsenen Kinder noch berufstätig sind, dann ist der erste Punkt zu sagen, ich gehe zu meinem Arbeitgeber, ich rufe an oder schreibe eine Mail und sage, ich muss jetzt plötzlich Pflege organisieren. Ich möchte gerne eine kurzzeitige Arbeitsverhinderung einreichen. Das kann man von heute auf morgen tun. Jeder von uns und kann eben bis zu 10 Tage von der Arbeit freigestellt werden, um einfach die Zeit zu haben, sich plötzlich um ganz viele neue Dinge kümmern zu können.
Das heißt, das Geld läuft weiter, also ich bekomme weiter mein Geld und der Arbeitgeber kann auch nicht sagen, nee, jetzt haben wir aber gerade hier ein super wichtiges Projekt, das geht jetzt nicht.
Das kommt natürlich drauf an, also mit dem Geld, ob es eine entsprechende Betriebsvereinbarung gibt. In manchen Unternehmen ist das so. Dann läuft das einfach weiter. In vielen Unternehmen ist es allerdings so, dass das Geld nicht automatisch fortgezahlt wird. Man kann sich aber von der Pflegekasse der Mutter in diesem Fall ein Ausfallgeld auszahlen lassen. Dafür muss man einen Antrag stellen und da bekommt man aber Hilfe bei, dass man das nicht auch alles noch irgendwie wissen und können muss. Man sagt also dem Chef oder der Chefin Bescheid, ich brauche jetzt diese Arbeitsverhinderung, ich muss jetzt wegbleiben. Und natürlich ist es blöd, wenn gerade ein großes Projekt ansteht, keine Frage. Aber meistens sagen die Leute, okay, das geht jetzt einfach vor. Und dann können Chef oder Chefin das auch nicht verbieten, weil das gesetzlich festgelegt ist, dass man dieses Recht hat. Und darf auch nicht nachher sagen, ja, du hast dich ja da um deine Mutter gekümmert, deshalb schmeißen wir dich jetzt raus aus dem Projekt. Also das wären alles Dinge, die verboten sind und die eigentlich nicht vorkommen sollten, sag ich mal so.
Und dieses Ausfallgeld, entspricht das denn ungefähr dem Geld, was man vorher bekommen hat? Richtet sich das danach?
Das richtet sich danach, ja. Also das sind ungefähr 90%. Also es ist ein bisschen weniger.
Okay, dann hat man erstmal diese 10 Tage, die sind ja vielleicht jetzt auch nicht so wahnsinnig lang. Was würden Sie sagen, was ist dann der erste Schritt? Also wenn man dann sich ein bisschen Luft erstmal verschafft hat, vielleicht dann bei den Eltern ist, die Hilfe brauchen, wie geht's dann weiter? An wen wendet man sich als erstes?
Also das allererste, was wir alle wahrscheinlich gleich sehen, dass man empfehlen kann, ist, sich beraten zu lassen. Denn es ist so, dass in Deutschland es ein Pflegesystem gibt, was relativ kompliziert ist, aber was auch relativ viel Hilfe bietet. Und es gibt eben Menschen, die sich genau darin sehr gut auskennen und die explizit Beratungen anbieten, entweder telefonisch oder live vor Ort. Und diese Menschen arbeiten in sogenannten Pflegestützpunkten. Die gibt es in ganz Deutschland, überall verteilt. Und dort kann man eben anrufen. Es gibt eine Webseite, wo man in einer Datenbank nachschauen kann, wo ist denn für mich der nächstgelegene Pflegestützpunkt, an den ich mich wenden kann. Die Webseite ist zqp.de. Und in dieser Datenbank kann ich eben nachgucken, wo ist bei mir der Pflegestützpunkt, kann da anrufen, kann einen Termin vereinbaren. Und in der Regel bekommt man innerhalb weniger Tage dann einen Termin, wo man einfach mal alle seine Fragen loswerden kann und wo einem die Leute, die sich eben auskennen, dann auch individuell Sachen empfehlen können. Was ist denn jetzt für Ihren Fall speziell am hilfreichsten?
Und das ist auch eine kostenlose Beratung?
Ja, diese Beratung wird von allen Pflegeversicherungen in Deutschland finanziert. Und ich muss mich auch nicht darum scheren, bei wem ich jetzt versichert bin oder von wem jetzt dieser Pflegestützpunkt ist, sondern alle Stützpunkte werden von allen Versicherungen finanziert. Die müssen kostenlos und auch neutral und unabhängig sein.
Frau Türke, Sie kümmern sich um das Thema Alter, Pflege und Demenz für Köln und das südliche Rheinland. Sie können aber auch allgemeine Tipps geben zum Thema Pflege. Was würden Sie denn sagen, also wenn jetzt wirklich dieser Fall eintritt? Ich denke mal, viele denken auch zuerst an die Krankenkassen. Also diese Pflegestützpunkte, die sind ja vielleicht gar nicht so bekannt. Was ist denn, wenn ich zu meiner Krankenkasse gehe? Können die mir helfen? Müssen die mir helfen? Wie sieht da die Beratung aus?
Die müssen tatsächlich helfen. Also es gibt einen Leistungsanspruch auch auf Pflegeberatung. Wie das dann vor Ort organisiert ist, ob die Kranken- oder Pflegekasse auch im Pflegestützpunkt mithilft, muss man dann schauen. Pflegestützpunkte rein als Wort gibt es tatsächlich nicht in jeder Region. Aber es gibt Pflegeberatung in jeder Region. Sie müssen einfach immer ein bisschen schauen vor Ort, wie das heißt, einfach manchmal ein bisschen anders. Aber Beratungsangebote sollten Sie finden. Und die Krankenkassen/Pflegekassen haben in der Regel auch eigene Pflegeberatungsangebote. Also das ist auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Die müssen das auch zur Verfügung stellen, haben entweder eigene Pflegeberaterinnen oder geben das auch an Fremdfirmen aus. Aber auch dort findet man Pflegeberatung. Also ich würde immer den Tipp geben, bei der Kommune nachzufragen. Die haben in der Regel Angebote oder dann auch bei den Pflegekassen. Wie sie dann vor Ort heißen, muss man sich mal ein bisschen durchfragen.
Und dann gibt es ja auch die Frage, je nach Einschränkung oder je nach Erkrankung, welche Unterstützungsleistungen möchte ich überhaupt haben? Da ist ja die Palette wirklich ganz groß. Also wenn jetzt jemand noch geistig fit ist, aber vielleicht eine körperliche Einschränkung hat, nicht mehr gut laufen kann, also die Treppen nicht mehr hochkommt, sich so nicht mehr alleine versorgen kann oder wenn dann auch eine Demenz da ist oder ein Schlaganfall, wo wirklich das Kognitive auch nicht mehr funktioniert. Wie kann ich denn dann, weil manchmal brauche ich das ja dann auch von jetzt auf gleich, also wie finde ich denn heraus, welche Leistungen dann auch für mich in Frage kommen?
Die Leistungen, die orientieren sich dann am Bedarf, ne? Also wir haben ja zum Glück einen neu formulierten Pflegebedürftigkeitsbegriff, der sich am Grad der Selbstständigkeit orientiert. Früher, vor einigen Jahren, war das noch immer, was man nicht konnte, wurde dann durch Leistungen ergänzt. Jetzt schaut man, was kann die Person noch. Wenn sie zum Beispiel kognitiv eingeschränkt ist durch eine Demenz oder eine psychische Erkrankung, kann sie auch schon Leistungen aus der Pflegeversicherung bekommen, weil der Alltag eingeschränkt ist. Wenn man sich nicht mehr merken kann, was ich einkaufen wollte, wie ich zum Supermarkt komme, dann brauche ich vielleicht an der Stelle schon eine kleine Unterstützung. Und da gibt es auch schon kleine Leistungen, wie den Entlastungsbetrag, indem man sich in Form von Nachbarschaftshilfe, ehrenamtlichen Helferinnen oder kleinen Unterstützungsdiensten, die es vor Ort auch gibt, vielleicht eine Einkaufshilfe oder jemand, der einem bei dem Unterhalt der Wohnung auch hilft, ne, bei hauswirtschaftlicher Unterstützung. Das sind so erste Hilfen. Da braucht man jetzt gar nicht unbedingt von jetzt auf gleich zum Pflegefall zu werden, sondern das kommt ja häufig schleichend, wenn man älter wird und wenn man dann vielleicht auch körperlich in der Mobilität eingeschränkt ist. Das sind so erste kleine Hilfen. Und dann geht das immer weiter quasi.
Wie hoch ist dieser Betrag, den man dann bekommen kann?
Der ist 125 Euro im Monat. Und dafür kann man dann schon so genannte Entlastungsleistungen in Anspruch nehmen.
Dafür muss ich aber schon dieses ganze Verfahren Pflegegeld beantragen, Begutachtung etc. in Anspruch nehmen. Also das fließt nicht einfach so, weil ich sage, meine Mutter ist jetzt dement und braucht Hilfe, sondern es muss schon diesen Prozess im Hintergrund
geben. Den Pflegegrad 1 braucht man dann schon in jedem Fall. Und dazu muss man zumindest den Antrag gestellt haben und auch einmal die Begutachtung durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen durchlaufen haben. Dann steht einem das auch zu.
Frau Querling, dieses Thema Begutachtung, ich glaube, das ist ja dann schon auch nochmal was, wo viele Familien auch nervös werden. Was passiert da? Vielleicht können wir diesen Weg auch mal skizzieren. Also wir haben gerade schon gehört, der Fall tritt ein. Ich habe mir vielleicht diese 10 Tage freigeschaufelt, bin jetzt bei meiner Familie und möchte helfen. Wie läuft dann diese Begutachtung ab? Können Sie das mal skizzieren?
Ja, also zu Ihnen kommt dann der medizinische Dienst nach Hause. Das ist eine Gutachter oder eine Gutachterin, die einen persönlichen Hausbesuch macht in der Regel und dann mit Ihnen ein Gespräch führt. Bei diesem Gespräch geht sie verschiedene Fragen durch, die sich in Modulen aufteilt. Und man sollte wirklich darauf achten, dass man ehrlich ist. Also man soll dann seine Einschränkungen auch tatsächlich zugeben. Es ist wohl so, dass Menschen dazu tendieren, Einschränkungen so ein bisschen wegzubügeln, weil ihnen das einfach auch völlig unangenehm ist, dass sie Dinge, die sie immer konnten, jetzt auf einmal nicht mehr können. Das ist eine große Aufgabe, aber nur wenn man ehrlich ist, dann kriegt man eben auch die Punkte, die zu dem richtigen Pflegegrad führen. Um das bewerkstelligen zu können, ist es eigentlich ganz gut, man führt vorher so eine Art Pflegetagebuch, man schreibt mal auf, wobei kriege ich Hilfe? Was macht überhaupt mein Angehöriger alles für mich? Das sind nämlich auch häufig so Alltagstätigkeiten, die vielleicht gar nicht so richtig für denjenigen unter dem Begriff Pflege fallen, ja, sondern das kann dann sein, ich sortiere die Medikamente, ich gehe immer einkaufen, ich bringe meine Mutter zum Arzt. Alle solche Themen, die wir ja automatisch tun. Und irgendwann kommt dann vielleicht die Idee, okay, das könnte tatsächlich schon ein Pflegegrad sein. Und dann muss ich dann, wenn der Gutachter vom medizinischen Dienst kommt, diese Dinge auch alle parat haben, damit ich die alle erzählen kann, damit ich auch vielleicht mal sagen kann, Mama, steh doch mal auf, damit der Gutachter auch sehen kann, wie schlecht oder wie gut meine Mutter gehen kann, welche Hilfsmittel noch erforderlich sind. Das kann der Gutachter nämlich alles dann auch machen während der Begutachtung.
Das ist ja auch keine Wundertüte, sondern es ist ja auch sehr transparent, wie dieses Gespräch abläuft. Ist es gut, sich darauf vorzubereiten, sich diese Fragen schon mal durchzulesen und wo findet man die dann überhaupt?
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Die Verbraucherzentrale hat jetzt auch einen Pflegegradrechner online gestellt, wo man sich einmal schon mal durchklicken kann in Vorbereitung. Es ist wahnsinnig viel. Also es ist tatsächlich nicht mal eben gemacht, sondern es sind viele verschiedene Module und viele verschiedene Fragen. Und bei der einen oder anderen muss man vielleicht sich auch überlegen, wie gut kann ich eigentlich die Treppe steigen? Komme ich die alleine hoch? Welche Unterstützungsleistungen brauche ich da? Oder wenn dann die Frage kommt, wie können Sie sich im Bett selbstständig drehen? Dann muss ich vielleicht auch da mal drüber nachdenken und mir überlegen, was kreuze ich denn da ein? Was würde ich denn jetzt hier dem Gutachter antworten? Deswegen macht es sehr viel Sinn, sich mit seinem Pflegetagebuch vor einen solchen Pflegegradrechner zu setzen und das in Vorbereitung einmal schon mal durchzugehen. Und wichtig auch, dass man sich einen Angehörigen oder die Person, die pflegt, das muss ja jetzt nicht unbedingt ein Angehöriger sein im eigentlichen Sinne, daneben setzt, damit die dann unterstützen kann und vielleicht auch Dinge ergänzt, die man selber vergisst.
Frau England, dann ist ja der spannende Punkt auch ein bisschen, welchen Pflegegrad bekommt man? Also es gibt ja insgesamt 5 Pflegegrade. Was beobachten Sie denn da? Also geht die Erwartung, was man dann bekommt an Leistungen und wo man eingestuft wird, einher mit dem, was die Gutachter sehen? Also gibt es da so eine Faustregel?
Also ich bin natürlich nicht dabei, aber aus den Gesprächen, die ich geführt habe, ist es schon so, dass die Leute nicht unbedingt eine Einschätzung haben vorher. Also wie Frau Querling schon sagte, ist es eben oft so, dass man denkt, na ja, also ich mache ja so ein bisschen was für meine Eltern, aber das ist ja auch irgendwie normal. Und dass die Einschätzung eher ist, nein, das ist ja eigentlich noch gar nicht richtig Pflege. Und insofern sind diejenigen, die den Pflegegrad 1 bekommen, oft eher überrascht, ach, das reicht schon, dafür bekomme ich quasi schon diese 125 Euro als Unterstützung, total gut. Und gleichzeitig ist es aber auch so, je, ich sag mal, schlimmer es wird, man weiß ja, es gibt 5 Pflegegrade, aber diesen 4. und 5, den bekommt man relativ selten. Den bekommt man wirklich nur, wenn sehr, sehr starke Einschränkungen vorliegen. Und da sind die Leute dann vielleicht überrascht, so boah, wir machen mittlerweile echt viel und es ist trotzdem nur Pflegegrad 2 oder vielleicht knapp 3 geworden. Da kommt es also wirklich sehr darauf an, wie die Lage ist.
Jetzt ist ja auch die Frage, was bekommt man pro Pflegegrad? Also es gibt ja ganz unterschiedliche Leistungen, die man erwarten kann. Wir müssen jetzt ja hier nicht alle aufzählen. Da gibt es ja auch Listen im Internet. Aber vielleicht können Sie mal grob sagen, also angenommen, wir sprechen jetzt mal über Pflegegrad 3. Was kann man da erwarten und wie kann man die auch einsetzen? Also die Frage zielt auch ein bisschen darauf, reicht das dann auch für das, was die Angehörigen im Alltag brauchen, also die Betroffenen?
Also es ist so, dass die Pflegeversicherung so vom Gefühl her eher als Teilkasko betrachtet werden sollte. Also es ist selten so, dass die Pflegekasse alles übernimmt, was man an Hilfestellungen braucht, sondern es ist eben eher eine Art Unterstützung. Bei Pflegegrad 3 und Personen, die eben zu Hause versorgt werden, die also jetzt nicht beispielsweise in einem Pflegeheim wohnen, sondern eben noch in ihren eigenen vier Wänden und sich dorthin Hilfe holen, gibt es sogenannte ambulante Leistungen. Und in Pflegegrad 3 sprechen wir so von entweder knapp 600 Euro als Pflegegeld, wenn also Angehörige sagen, wir machen das alles selber. Allerdings ist meistens die Empfehlung, okay, wenn wir bei Pflegegrad 3 sind, dann sollte man sich eigentlich von extern unterstützen lassen, damit eben auch die Angehörigen sich selbst nicht völlig übernehmen. Denn das ist auch eine große Gefahr. Wenn man sich gerne kümmern möchte und es wird einfach mehr und mehr, vielleicht hat man noch selbst Familie, vielleicht hat man selbst ja auch noch einen Job, dass man Gefahr läuft, es so viel zu machen, dass man selbst irgendwann krank wird. Und um das zu vermeiden, ist es unbedingt ratsam, eben auch Hilfe von außen anzunehmen von Pflegeprofis. Und dafür gibt es eben auch deutlich mehr Geld, weil die haben es gelernt. Und dementsprechend bekommen die eben richtiges Gehalt. Und da reden wir bei Pflegegrad 3 von etwas über 1.400 Euro, die im Monat von der Pflegekasse zur Verfügung gestellt und auch direkt mit einem entsprechenden Dienst verrechnet werden können, wenn so jemand kommt. Und da kommen dann eben sowas wie die 125 Euro Entlastungsbetrag und 40 Euro für Hilfsmittel, also beispielsweise Handschuhe oder Desinfektionsmittel oder Bettschutzeinlagen, solche Dinge. Da kriegt man noch extra Geld für. Also es gibt noch verschiedene andere, ich sag immer ganz gerne, es gibt verschiedene Töpfe und die kennen sich auch alle. Und je nachdem, wie viel ich aus einem Topf schon rausgenommen habe, wissen die anderen, ah, so viel kannst du jetzt von mir noch bekommen zusätzlich.
Das heißt aber, Sie haben gesagt, es gibt Pflegegeld für diejenigen, die pflegen und es gibt diese Pflegesachleistungen. Also wenn ich externe Dienste buche, schließt das eine denn das andere aus oder kann ich auch beides bekommen?
Sie können beides miteinander kombinieren, aber Sie können nicht beides in voller Höhe bekommen. Also wenn man die Pflegesachleistung in Anspruch nimmt und wir sagen jetzt mal, okay, wir haben diese 1.400 und ein paar Euro pro Monat zur Verfügung und davon brauche ich aber nur 1.000, weil die Arbeit, die der Pflegedienst pro Monat leistet, kostet ungefähr 1.000 Euro, dann wären davon ja theoretisch noch 400 übrig. Die kann ich aber nicht einfach bekommen als Angehöriger oder als Pflegebedürftiger, weil die ist ja für die Profis. Und wenn man dann sagt, okay, das sind 400 Euro, dann rechnet man aus, welcher Anteil ist das von dem, was ich insgesamt hätte bekommen können. Und diesen prozentualen Anteil, das ist jetzt ein bisschen doof im Kopf zu rechnen, aber
wissen wir auch nicht im Detail, aber ich glaube.
Genau, aber der Anteil ist es, den man quasi von dem Pflegegeldsatz sich noch auszahlen lassen kann. Und was man dann mit dem Pflegegeld macht, das kann jede Familie für sich entscheiden. Und bei all diesen Zahlen noch kurz der Hinweis am Rande, das sind die Zahlen von 2024. Im Januar 25 werden die Sätze nochmal erhöht und dann gibt es 4,5% mehr.
Und Frau Türke, gibt es denn grob eine Richtlinie, in welchen Pflegegrad man kommt? Also sei es, ich kann nicht mehr gut laufen oder die Person ist vielleicht dement geworden oder vielleicht ist auch eine psychische Erkrankung, die vorliegt. Also kann man da grob sagen, welchen Pflegegrad man bei welcher Einschränkung erwarten kann?
Nee, also das kann man jetzt nicht anhand nur einer Krankheit oder wie Sie es gerade benannt haben. Ne? Das ist dann eine Summe aus dem Assessment, was Frau Quirling gerade vorgestellt hat, was der medizinische Dienst dann einschätzt. Und wie gesagt, es orientiert sich am Grad der Selbstständigkeit. Auch ein Mensch mit Demenz ist ja nicht gleich eines anderen. Also sagen wir mal, der Pflegebedarf, der orientiert sich einfach an den Fähigkeiten, die Personen noch können. Und die sind äußerst unterschiedlich. Deswegen begutachtet man das im Einzelfall und schaut in der Summe, was ist hier notwendig und in welche Eingruppierung kommt man dann rein. Also so pauschal kann man das jetzt nicht an Krankheitsbildern oder so festmachen.
Aber es ist ja auch nicht einmal und für die Ewigkeit, sondern wenn man sieht, der Zustand verschlechtert
absolut.
Sich und schnell, dann gibt es immer wieder neue Begutachtungen.
Man kann jederzeit auf Erhöhung oder manchmal gibt es sogar auch eine Verbesserung. Also das darf man ja auch dabei überlegen, dass man auch wieder runtergestuft wird. Aber das ist eher seltener. Meistens dann die Höhergruppierung darf man dann bei jeder Verschlechterung dann auch anmelden und wird neu begutachtet und auch stattgegeben, wenn es notwendig ist.
Genau, und das, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ist tatsächlich auch ein Punkt, den man aber bedenken sollte, denn es gibt in der Regel keinen Bestandsschutz. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich stelle jetzt einfach alle halbe Jahre einen neuen Antrag, das könnte kritisch sein, wenn ich vorher nur knapp in die nächsthöhere Gruppierung gekommen bin, dann sollte ich mir das gut überlegen, denn vielleicht läuft die nächste Begutachtung besser ab, weil die Person gerade einen guten Tag hat. Und dann kann es passieren, dass man theoretisch auch wieder herabgestuft wird.
Soforthilfe im Pflegefall, was jetzt auf Angehörige zukommt, das ist das Thema heute im Marktplatz. Und unsere Gäste sind heute Marina Engler. Sie hat ein Buch zum Thema geschrieben für Stiftung Warentest Finanztest. Anne Türke, Koordinatorin beim Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz für Köln und das südliche Rheinland. Und Verena Querling, Rechtsanwältin und Referentin Pflegerecht bei der Verbraucherzentrale NRW. Frau Querling, ich würde gerne noch mal mit Ihnen weitermachen. Und zwar waren wir eben schon bei dieser Einstufung, wenn Menschen pflegebedürftig werden, also dieses Thema Pflegegrad. Und da kann es ja auch schon passieren, dass ich eventuell einen Pflegegrad bekomme, der nicht zu meinen Erwartungen passt. Wie gehe ich denn dann vor?
Ja, also Sie können dann das Gutachten erstmal verlangen, oder das kriegt man eigentlich in der Regel von selber zugeschickt, das Gutachten des medizinischen Dienstes, weil Sie dann ja vielleicht schon mal schauen können, wie ist die Einschätzung des Gutachters gewesen und wie ist meine selber, um daran mal zu gucken, macht ein Widerspruch einen Sinn. Bevor Sie aber in die Begründung gehen, müssen Sie erstmal eine Frist einhalten. Das heißt also, Sie bekommen den Bescheid und dann stellen Sie fest, ich bin nicht zufrieden, und dann haben Sie eine Frist von einem Monat. Dann richtet man sich, wenn man nicht genau weiß, wenn man das Schreiben bekommen hat, am besten an das Datum, was oben auf dem Bescheid steht. Dann ist man auf der sicheren Seite und berechnet ab da einen Monat. Also 13.06., ein Monat plus 13.07., so einfach geht's im Grunde. Und innerhalb dieser Zeit müssen Sie ein Schreiben an die Pflegekasse richten und einfach schreiben, ich lege gegen den Bescheid vom so und so vielten Widerspruch ein. Dann ist der erste Schritt getan, die Frist ist gewahrt, das ist erstmal das Wichtigste. Und dann kann man sich in Ruhe mit dem Gutachten und der Begründung beschäftigen und nochmal abgleichen, was hat denn der Gutachter gemacht, wie würde ich das selber einschätzen, um zu schauen, kriege ich für mich einen höheren Pflegegrad. Und dann kann man das in Ruhe begründen. Vielleicht auch nochmal mit Hilfe von, vielleicht hat man ja so schon einen Pflegedienst, der kann dann nochmal was zu sagen. Oder vielleicht auch nochmal mit der Hilfe von einer Pflegeberatung, die mit einem das nochmal genauer bespricht.
Das wollte ich nämlich fragen. Also ist es klug, sich da alleine auf den Weg zu machen? Oder sollte man sich da auf jeden Fall schon Unterstützung ins Boot holen? Es könnte ja auch ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin sein, die sich dann mal diese Gutachten anguckt, dass man da vielleicht auch Rechtssicherheit hat.
Also die Verbraucherzentralen bieten tatsächlich auch im Rahmen des Widerspruchs in verschiedenen Bundesländern Hilfe an. Da muss man sich mal in seinem eigenen Bundesland erkundigen, welche Pflegerechtsberatungen es dort gibt. Und wenn man dann da jemanden findet, also ein Bundesland hat, in dem Pflegerechtsberatung stattfindet, dann ist das ein guter Anlaufpunkt. Das sind dann auch Anwälte, die das übernehmen und die das dann begleiten können. Und ansonsten kommt es wirklich drauf an, wie gut ich mich selber einschätzen kann. Weil der Rechtsanwalt ist ja auch eher nur Jurist. Der kann also sagen, wir halten die Frist ein und schicken das. Die Begutachtung selber, die Besprechung, was steht in dem Gutachten und was ist tatsächlich der Fall? Also wie empfindet die betroffene Person das? Das muss man sowieso selber machen. Also da muss man sich selber nochmal durch die Module durchdiskutieren, um zu gucken, wo sind Abweichungen.
Und gibt es denn auch Zahlen, dass man sagt, hat ein Widerspruch Erfolg oder eher nicht?
Ja, gibt es tatsächlich, reichen 7% der Betroffenen, also die einen Pflegegrad bekommen, überhaupt nur einen Widerspruch ein. Das ist relativ wenig. Von diesen 7% haben aber doch recht viele Erfolg gehabt in der Vergangenheit. Ich meine, es wären so 60-70% gewesen. Also von den 7% sind relativ viele erfolgreich. Insofern, wenn man das Gefühl hat, das ist nicht gut mit der Begutachtung, da könnte mehr bei rumkommen, dann sollte man auf jeden Fall einen Widerspruch einlegen.
Herr Wegert aus Ludwigsburg hat sich gemeldet. Guten Tag.
Guten Tag.
Welche Frage haben Sie zum Thema?
Ich habe eine Frage wegen der Finanzierung. Also wie ist denn das, wenn zum Beispiel das eine Elternteil, das andere Elternteil ist schon verstorben, wenn das eine Elternteil pflegebedürftig wird, zum Beispiel ins Pflegeheim muss oder ambulante Pflege muss, inwieweit können denn die Kinder, wenn das Geld nicht ausreicht, zum Beispiel im Pflegeheim, mit zur Finanzierung herangezogen werden? Hängt das auch mit dem eigenen Einkommen ab bei den Kindern?
Genau, das ist eine interessante Frage. Frau Engler, also ab wann greift das eigentlich, dass die Kinder, ist ja vielleicht nicht nur beim Pflegeheim eine Frage, also da natürlich besonders, aber auch bei den Leistungen, die man buchen möchte. Also inwieweit sind die Kinder verpflichtet, da auch einzuspringen und inwieweit können sie das auch entscheiden? Oder wo gibt es da auch Regeln, was die Kinder selbst beitragen müssen?
Und auch wenn zum Beispiel ein Elternteil privat versichert ist, ob es da Unterschiede
genau.
gibt?
Das ist noch eine zweite Frage. Genau, das machen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal genau okay. dieses erste. Also Frau Engler, wie viel zahlen Kinder dazu?
Also wir sprechen da vom sogenannten Elternunterhalt, also Geld, was wir unseren Eltern zahlen müssen. Und die Grenzen dafür sind ziemlich hoch. Also nur wer mehr als 100.000 Euro brutto im Jahr verdient, wird herangezogen. Und bei allen anderen ist es zwar erwünscht, dass man sich innerhalb der Familie kümmert, aber ich kann nicht zur Rechenschaft gezogen werden, zum Beispiel von einem Pflegeheim, wenn meine Eltern das oder ein Elternteil das nicht selbst finanzieren kann, sondern dann gibt es eben verschiedene andere Möglichkeiten, an wen man sich noch wenden kann, um das quer zu finanzieren.
Und wer ist das? Also wo kann man da noch mehr Unterstützung bekommen?
Das kommt ein bisschen aufs Bundesland an. Es gibt in manchen Bundesländern spezielle Pflegeheimgelder, die man eben bekommen kann, damit man nicht im klassischen Sinne zum Sozialamt gehen muss. Die sind relativ einfach zu bekommen. Und da muss man sich aber dann eben individuell erkundigen, je nachdem, wo man wohnt. Und dann gibt es eben spezielle Gelder, zum Beispiel die Grundsicherung im Alter, die eben jeder beantragen kann, der aus welchen Gründen auch immer sein Leben nicht so finanzieren kann, wie es eben nötig wäre. Das hat dann gewissermaßen nichts mit Pflege oder Nichtpflege zu tun, sondern dann geht es eben wirklich um das Leben an sich.
Und wie ist das bei verheirateten Paaren? Also die haben ja beide ein Einkommen. Muss der eine dann eventuell für die Pflege des anderen bezahlen, wenn die Obergrenze erreicht wird?
Also grundsätzlich haben wir ja bei Eheleuten, ich glaube, das nennt sich Bedarfsgemeinschaft. Also da müssen wir gewissermaßen füreinander einstehen. Da würde ich jetzt aber meine Hand nicht für ins Feuer legen, Frau Querling. Vielleicht
Frau Querling,
können Sie da übernehmen.
Ja, genau, sie meldet sich schon, ja.
Also wir haben tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Ich mache erst kurz das Heimproblem. Ne? Was kann ich für die Finanzierung des Heimes in Anspruch nehmen? Da gibt es tatsächlich, wie Frau Engler das ja schon sagte, das sogenannte Pflegewohngeld in verschiedenen Bundesländern, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. Daneben gibt es aber zum Unterschied noch das Wohngeld. Das übernimmt nur die Miete. Und dann haben wir im Pflegeheim die Hilfe zur Pflege und wenn man da reinrutscht, dann ist direkt alles, wird alles übernommen und in dem Fall hätte das Sozialamt auch die Möglichkeit, auf den Elternunterhalt zurückzugreifen. Natürlich ist es so, wenn ein Ehepartner ins Pflegeheim zieht und der andere bleibt zu Hause, dann ist es so, wie Frau Engler gerade sagte, die beiden bilden eine Bedarfsgemeinschaft, das heißt das gemeinsame Einkommen wird tatsächlich zwischen dem, der zu Hause verbleibt und dem, der ins Heim geht, aufgeteilt, mehr oder weniger. Die Berechnung ist relativ kompliziert und wenn man da in diese Situation kommt, dann würde es unter Umständen tatsächlich Sinn machen, sich beraten zu lassen.
Herr Wegert, haben wir Ihre Frage dazu beantwortet?
Wenn das eine Elternteil, was ins Heim muss, zum Beispiel privat versichert ist, macht das einen Unterschied für die Kinder, da mit am Unterhalt mitzusorgen?
Nein.
Finanziell.
Frau Querling?
Nein. Also die private, wie man versichert ist, macht für die Frage, an welche Sozialhilfe man kommt, keinen Unterschied und auch nicht für die Frage, wer Elternunterhalt zahlen muss.
Okay, gut.
Haben wir Ihre Fragen beantwortet? Ja, danke, dass Sie angerufen haben. Viele Grüße nach Ludwigsburg. Und Frau Schreiber aus Berlin hat auch angerufen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Danke, dass ich zu Wort kommen darf. Ich möchte als Seniorenschutzbund Grauer Panther uns vorstellen und kurz zu unserer Hintergrundgeschichte, falls die Leute das auch wissen möchten. Wir sind der Dachverband der Seniorenschutzbund Grauer Panther e.V. im gesamten Bundesgebiet, beziehungsweise wir sind in 13 Städten vertreten. Allerdings, wir sind keine reine Seniorenorganisation. Wir verstehen uns als eine soziale Organisation und Menschenrechtsorganisation. Nächstes Jahr werden wir 50 Jahre alt.
Moment, jetzt muss ich mal kurz eingreifen. Weil wir müssen ja auch ein bisschen beim Thema bleiben. Sie hatten ja auch eine konkrete, also zur Einordnung hat das jetzt auf jeden Fall geholfen. Aber was wollten Sie denn fragen?
Ich wollte die liebe Zuhörer und Hörerinnen ins Herz legen. Bitte, 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 wie die Kollegen vorhin auch gesagt haben, vorher Fürsorge treffen mit Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und alles, bevor das Kind ins Brunnen gefallen ist. Weil wir haben, uns erreichen tagtäglich Berichte über die Entmundigung. Leider, die Betreuungsbehörde macht nicht immer mit. In Pflegeheime, gestern war es eine sehr interessante auch Sendung bei Ihnen in Deutschlandfunk über die Tiere und ihre Rechte. Und da werden immer noch leider Gottes nicht nur die Tiere, sondern auch viele Menschen, Senioren als Objekt betrachtet. In Pflegeheime, ich will nicht alle über denselben Kamm scheren, aber grundsätzlich haben wir Fälle, dass die Menschen mit Medikamente voll gepumpt werden, sediert werden und an denen werden Medikamente getestet. Wir stehen selbstverständlich als freiwillige ehrenamtliche Mitarbeiter vom Sozialbund zur Verfügung mit Rat und Tat. Können Sie gerne euch an uns wenden und wir werden sagen, was Sie gegen diese übergriffige Handlungen der manche Behörde oder Heime vorgehen können. Es ist wirklich gefährlich. Bitte sei auf Hut. Danke.
Danke, Frau Schreiber, dass Sie diesen Appell an uns gerichtet haben und an die Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank. Frau Türke, ich würde gerne mal zwei Punkte aufgreifen, die Frau Schreiber gerade gesagt hat. Also das erste ist diese frühzeitige Vorsorge. Also das ist ja auch eine Frage, wenn jetzt jemand wirklich pflegebedürftig wird, ganz schnell und es sind vielleicht keine Dokumente da, also sei es eine Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung etc. Also welche Dokumente sind unbedingt nötig und wann sollte man vielleicht auch anfangen, sich darüber Gedanken zu machen?
Also tatsächlich empfehlen wir das in jedem Alter. Also ich habe selber auch schon eine Vorsorgevollmacht, weil uns kann jeden Tag im Straßenverkehr passieren, dass wir einen Unfall haben und von heute auf morgen pflegebedürftig sind oder nicht mehr entscheiden können, was mit uns und der Gesundheitsvorsorge passiert. Insofern empfehle ich das eigentlich jedem Menschen. Und der Vorteil, oder man sollte es natürlich auch machen, wenn man noch im Vollbesitz seiner Kräfte ist, man sollte auch keine Angst haben. Die wird auch erst wirksam, wenn man wirklich nicht mehr selbst entscheiden kann. Also und dann hat man natürlich in der Regel noch die Zeit mit vertrauten Personen, die einen kennen, die mit denen man Sachen durchspricht, was man im Falle des Falles machen will, dass die dann auch in dem eigenen Sinne entscheiden. Also das ist ja das, was einem auch ein gutes Gefühl gibt. Man kann diese Vorsorgevollmacht auch auf verschiedene Bereiche, Gesundheitsvorsorge, Aufenthalt, finanzieller Rahmen und so weiter aufteilen. Mit der kommt man auch im Zweifelsfall ziemlich weit. Bei der Bank wird es schwierig, aber da braucht man immer noch mal eine eigene Bankvollmacht und so weiter. Die akzeptieren das in der Regel nicht, aber alle Verträge, vielleicht auch Versorgungsverträge, Pflegeverträge mit Heimen und so weiter, kann man auch mit der Vorsorgevollmacht schon ganz gut abdecken. Also die ist sehr wichtig und wie gesagt, nicht erst in dem Fall. Dann kann es einem manchmal nämlich auch unterstellt werden, dass die Person vielleicht schon Demenz hatte und wenn man dann eine Unterschrift bekommt, ist das immer schwierig. Also im besten Fall auch mit einem Hausarzt auch bestätigen lassen, dass hier noch alles zum Wohle der Person oder dass sie es selbst entscheiden konnte. Patientenverfügung finde ich persönlich ein Thema, wo ich mich auch beraten lassen würde, weil das sehr medizinisch ist, in verschiedenen Fällen gibt es ja auch eine Besserung. Also nur mal zu sagen, keine lebensverlängernden Maßnahmen ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Ne? Es gibt einfach so viele Konstellationen, die man gar nicht vorhersehen kann tatsächlich. Und wenn man dann in der Situation ist, sieht man vielleicht die Dinge ja auch anders. glaube ich. Also,
aber das sollte man auch in der Familie besprechen. Also es ist da sinnvoll, sich da wirklich auch mal mit Kindern, mit allen zusammenzusetzen und mal zu besprechen. Also wenn ich da wirklich liege und ich kann nichts mehr, ja, dann macht bitte dies und jenes. Also das ist ja auch so ein Thema, was vielen Familien vermieden wird, glaube ich. Also sollte man da wirklich mal so einen Familienrat einberufen oder wie kann man
irgendwie ist da so eine Angst davor, aber ich hätte viel mehr Angst davor, als Angehöriger nicht zu wissen, was hätte die Mutter denn gewollt. Also es hilft den Angehörigen dann auch in Entscheidungssituationen, vielleicht auch schwierige Entscheidungen zu treffen, immer wenn man weiß, das ist im Sinne, das ist ja auch, sage ich mal, vielleicht auch ein liebevoller Akt, den man dann noch miteinander als Familie begehen kann. Oder dass man sich auch nicht uneinig ist, ne? Dass der Sohn das anders sieht als die Tochter und so weiter. Ruhig vorbereiten auf den Fall älter werdender Eltern oder auch auf den Fall, dass plötzlich in jedem Leben etwas eintreten kann, was dazu führt, dass man vielleicht solche Fragen dann beantworten kann. Und dann ist man einfach handlungsfähiger als, es ist ja eh eine emotionale Situation dann. Dann ist gut, wenn man vorbereitet ist.
Und es geht ja auch noch um ganz andere Dokumente, ne? Also wenn jetzt die Eltern noch in einem anderen Haushalt leben als man selbst, dass man nochmal Informationen bekommt über Versicherungen, über Mietverträge, über laufende Kosten, die man hat. Wo kann man das denn hinterlegen? Haben Sie da auch einen Tipp?
Also ich glaube, das regeln die Familien. Es gibt mittlerweile sogar Online-Datenbanken, wo man das alles hinterlegen kann. Ne? Also solche, auch bei Notaren, manche haben wahrscheinlich aber auch noch den kleinen Tresor im Haus. Also wichtig ist vielleicht, dass Kinder wissen, wo es ist. Ne? Mhm. Es ist auch ein schwieriges Thema, liegt auch ein bisschen an der Familienkonstellation, ob man darüber sprechen kann.
Frau Querling?
Ja, genau. Also ich kann das nur unterstützen. Ich möchte nur ganz kurz sagen, man muss sich einfach überlegen, weil es das für auch für eine schwierige Situation ist, wenn die Leute oder die Kinder, sagen wir mal in dem Fall, am Bett dann irgendwas entscheiden muss. Also dann ist es schon wirklich gut, man hat eine Vorsorgevollmacht, damit man als Kind auch die Erlaubnis sich selber geben kann, was zu entscheiden. Und man kann diese Verfügungen eintragen in das sogenannte Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer. Da kann man ankreuzen, welche Verfügungen man hat. Nicht die Inhalte, aber dass man sie hat. Das ist ganz wichtig für die Entscheidungen, die getroffen werden müssen im Falle, dass man im Koma liegt oder ähnliches. Und wir empfehlen schon auch einen Notfallordner, dick rot Notfallordner draufschreiben, alle wichtigen Dokumente rein. Man hat die Tendenz, Dinge zu verstecken. Das ist in dem Fall weder gut noch noch irgendwie relevant. Also man muss nichts verstecken. Mit einer geklauten Patientenverfügung so kann keiner was anfangen. Also die kann man wirklich deutlich sichtbar irgendwo reinmachen mit Medikamentenplan und den anderen wichtigen Unterlagen, die Sie eben angesprochen haben, damit derjenige, der handeln muss, sofort darauf zusteuern kann und alles Wichtige in der Hand hat.
Frau Engler, ich würde auch gerne noch mal auf die Leistungen zu sprechen kommen, die man dann buchen kann, sage ich mal. Also es gibt ja dann vielleicht Unterstützung erstmal, dass man sich Essen liefert. Dann gibt es eventuell ja einen Pflegedienst, der kommt, der Wunden versorgt oder der beim Duschen hilft etc. Kann man da sagen, wann trifft man eigentlich welche Entscheidung? Also wie lange dann auch, ich gucke jetzt auch noch mal in Richtung Pflegeheim, also wie lange Menschen dann wirklich zu Hause alleine leben können oder wann dann wirklich der Punkt ist, jetzt müssen wir doch mal in Richtung Pflegeheim schauen. Ich denke mal, das sind ja auch schwierige Momente, dann zu entscheiden, auch als Angehöriger, als Kinder vielleicht dann für die eigenen Eltern.
Ja, sehr. Ich würde gerne bei dieser Frage und auch noch einen ganz kurzen Rückwärtssalto machen zum Thema schwierige Entscheidungen und miteinander sprechen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es hilfreich ist, wenn einer anfängt zu reden. Also es ist im Prinzip egal, ob die Eltern auf ihre Kinder zugehen und sagen, du, ich habe mir mal Gedanken gemacht, es dauert ja hoffentlich noch ein bisschen, aber wenn ich in diese Situation komme, oder ob die Kinder diejenigen sind, die sagen, Mama, Papa, ich weiß, ihr seid noch fit, aber ich würde es gerne einmal klären, damit ich weiß, was ich tun soll. Manchmal kann es natürlich passieren, dass das auf Unverständnis stößt. Aber ganz oft ist es so, dass es eine ganz große Erleichterung mit sich bringt, wenn einer anfängt und man dann einmal drüber sprechen kann, wem ist eigentlich was wichtig. Und manchmal ist man auch überrascht, was dann Wünsche sind. Und das tut total gut, das zu wissen und sich da einmal ausgetauscht zu haben. Oder vielleicht auch zwei oder dreimal. Und in so einem Gespräch kann man natürlich auch darüber sprechen, was würdest du dir denn aus jetziger Sicht wünschen? Möchtest du wirklich so lange wie möglich zu Hause bleiben, weil es das gewohnte Zuhause ist? Das ist ja von vielen Leuten so der erste Impuls, zu sagen, ich möchte auf jeden Fall hier bleiben. Oder sagt man, vielleicht gucken wir uns einfach mal was an. eigentlich haben wir doch alle überhaupt keine Ahnung, was es überhaupt gibt. Und vielleicht gibt es in der Nähe zum Beispiel eine Pflegewohngemeinschaft, die man sich anschauen kann und dann feststellt, boah, das ist total gut. Hier kann ich mithelfen mit irgendwie Kochen, Spülmaschine einräumen oder eben auch nicht. Mir werden ganz viele Sachen abgenommen, um die ich mich einfach nicht mehr kümmern muss und dementsprechend deutlich entspannter leben kann. Einfach das Wissen darum, welche Optionen habe ich überhaupt, finde ich sehr, sehr wertvoll. Und zwar sowohl für die ältere als auch die, ich sag mal, mittlere Generation. Und was dann tatsächlich für den entsprechenden Fall das Wichtigste ist, das ist natürlich super individuell. Also gibt es noch zwei Eltern, von denen jetzt einer langsam abbaut? Ist jemand alleinstehend? Hat jemand Kinder vor Ort wohnen oder nicht? Sind, wenn Kinder da sind, die zwar weit weg, aber sagen, ich kümmere mich trotzdem um dies oder jenes und kann das gerne machen? Das muss jede Familie natürlich für sich gucken und im Idealfall vorher auch schon mal drüber gesprochen haben, hey, was könntest du dir denn vorstellen? Denn nur weil einer sagt, hey, du kennst dich doch super aus mit Finanzen, dann machst du ja bestimmt die Finanzen, heißt das ja nicht, dass diese Person dann auch sagt, ja klar, auf jeden Fall, sondern vielleicht sagt die dann, boah, du ganz ehrlich, ich habe schon so viel mit Finanzen. Eigentlich möchte ich, dass das lieber jemand anders macht, aber ich könnte mich beispielsweise um die Gesundheitsvorsorge kümmern, so.
Aber macht es denn Sinn, wirklich auch frühzeitig schon Kontakt zu solchen Einrichtungen aufzunehmen, also weil man wirklich noch fit ist? Weil das ist ja auch immer so eine Überlegung oder eine Frage, die manchmal in Familien auftaucht. Habt ihr euch eigentlich schon auf eine Liste setzen lassen bei einem Pflegeheim oder bei einem betreuten Wohnen? Also macht das wirklich Sinn, Jahre vorher schon mal die Hand zu heben und sagen, wir haben irgendwann eventuell Interesse, oder macht man es wirklich, wenn es akut passiert? Also was ist da eigentlich so auch vom Zeitpunkt her der Richtige?
Also ich würde jetzt nicht unbedingt 10 Jahre vorher mich schon mal vorsichtshalber auf die Liste setzen lassen. Ich glaube, das ergibt wenig Sinn. Aber zumindest schon mal sich zu informieren, was gibt es denn grundsätzlich, halte ich schon für sinnvoll. Einfach, natürlich kann sich das in den nächsten 5 Jahren nochmal ändern, aber wie Frau Türke auch schon sagte, wir wissen es ja nun mal nicht. Also theoretisch kann ich gleich auf der Straße vom Laster überfahren werden. So. Und dann wäre es doch eigentlich gut, wenn ich schon mal eine Ahnung davon hätte, was ich mir grundsätzlich vorstellen kann, weil ich eben keiner von uns weiß, was kommt. Und keiner von uns weiß, okay, mit 75 oder mit 85 ist dies oder jenes soweit. Und ich persönlich bin der Überzeugung, es ist immer viel besser, eine schwierige Situation anzugehen, wenn man zumindest seine Möglichkeiten kennt und sich damit schon mal grundsätzlich beschäftigt hat. Man kann sich ja zum Beispiel schon mal einen Zettel an die Wand hängen, was ich mir grundsätzlich vorstellen könnte, als wenn ich völlig ohne Wissen dastehe und dann entscheiden muss, von jetzt auf gleich.
Frau Türke, wir haben auch viel über die Rolle der Angehörigen gesprochen. Was würden Sie denn sagen? Ist das System schon aufgelegt, dass das ausgelegt, dass es eine Kombi ist, also dass Angehörige auf jeden Fall bei diesem Thema Pflege mitgedacht werden? Oder sind die Leistungen so, dass sich Angehörige auch irgendwann dann mal wieder beruflich konzentrieren können auf das, was sie machen und wissen, das läuft schon irgendwie? Oder ist in dem Moment, wenn Menschen pflegebedürftig werden, dass man dann doch sehr gefragt ist in dieser Konstellation? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, also die Angehörigen sind sehr gefragt und die müssen sich auch sehr viel einbringen. Also jetzt tun sie auch zu ca. 70% sind die Angehörigen der Pflegedienst Deutschlands. Und wenn sie das nicht täten, könnten wir es gar nicht mit professioneller Hilfe oder professioneller Pflege auffangen. Wir machen aber auch oft die Erfahrung, dass sie oft über ihre Grenzen hinausgehen und keine Hilfen annehmen, die sie durchaus annehmen könnten. Ein limitierender Faktor ist immer so ein bisschen, wo lebe ich? Bin ich sehr ländlich? Welche Angebotsstruktur habe ich vor Ort? Wohne ich in einer Großstadt? Wie ist das soziale Netzwerk drumherum? Habe ich eine gute Nachbarschaft? Damit fängt es ja auch schon an. Also das ist auch immer ein Tipp, auch zu nicht pflegebedürftigen Zeiten auch schon sich ein gutes soziales Netzwerk aufzubauen und das auszulagern. Aber wir kennen natürlich Familienkonstellationen, wo dann eine Versorgungssituation gestrickt werden muss, wo Angehörige ja auch berufstätig sein müssen. Häufig ist es aber auch so, dass dann meistens die Töchter oder Schwiegertöchter, die Pflege ist weiblich, auch aus dem Beruf ausscheiden oder zumindest Teilzeit arbeiten. Das verringert wieder ihre eigenen Aussichten auch auf eine gute Rente oder solche Sachen, ne? Auch da kann man es nicht pauschal sagen. Es ist eine Kombination aus, was habe ich für Angebote, Unterstützung, wie nehme ich das auch persönlich in Anspruch. Dann findet man auch Hilfen. Auch das muss man wollen. Und
muss man sich dann gemeinsam überlegen. Also muss man einfach einen guten Plan dann
machen. Aber wir haben auch immer mehr Menschen, die alleine leben. Ne? Die dürfen wir dabei auch nicht vergessen. Was ist mit denen? Ne? Gerade in Großstädten haben wir einfach auch viele Single-Haushalte. Und da kümmert sich unter Umständen keiner. Die fallen tatsächlich auf, indem was auffällt.
Ja.
Wem fällt was auf? Den Nachbarn oder vielleicht dem Arzt? Und da haben wir oft auch gar keine Angebote oder noch ziemlich viele offene Fragen.
Können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Plötzlich Pflegefall, was jetzt auf Angehörige zukommt. Das ist das Thema heute im Marktplatz. Ich bin Britta Mersch und unsere Gäste sind Marina Engler. Sie hat ein Buch zum Thema geschrieben, Soforthilfe im Pflegefall. Enne Türke, Koordinatorin beim Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz für Köln und das südliche Rheinland. Und Verena Querling, Rechtsanwältin und Referentin Pflegerecht bei der Verbraucherzentrale NRW. Und wir erweitern die Runde um meinen Kollegen Stefan Gehrig. Er hat Fragen von Hörerinnen und Hörern mitgebracht, die per Mail gekommen sind. Herr Gehrig, was sind denn für Fragen gekommen von Hörerinnen und Hörern?
Also es gab Fragen und Anmerkungen jede Menge, zum Beispiel auch für die Rente, wie man eventuell die Pflege, die man leistet, für die Rente anrechnen lassen kann als private Person, die pflegt.
Wer kennt sich denn da aus? Frau Querli.
Also tatsächlich ist es so, dass Pflegepersonen, die 10 Stunden oder mehr in der Woche pflegen, pflegeversichert sind. Und dafür von der Pflegekasse Rentenbeiträge bekommen. Das heißt, also für die, dass man pflegebedürftig, dass man rentenversichert ist, das passiert quasi automatisch, aber dass die Pflegekasse dann auch die Beträge zahlt, dafür muss man mit der Pflegekasse sprechen sozusagen und das beantragen. Das vermerkt aber der medizinische Dienst schon bei der Begutachtung. Also da sollte man dann schon bei der Begutachtungssituation darauf achten, dass derjenige Pflegeperson wird oder diejenige und dass dann das anfängt zu laufen mit der Rentenversicherung.
Okay, das ist ja eine wichtige Information. Haben viele in dem Moment dann vielleicht ja auch nicht auf dem Schirm, dass man daran noch denkt. Herr Gehrig.
Es gibt Fragen zur Vorsorgevollmacht. Ich hatte 2 Stück. Ich fange mit der ersten an. Frau Leperge aus Trier fragt, muss eine Vorsorgevollmacht vom Notar beglaubigt sein, damit sie gültig ist?
Frau Türke.
Meines Wissens nicht unbedingt.
Und dann eine noch weitergehende Frage von Sven Nöker, der sich gemeldet hat. Er möchte wissen, was ist denn, wenn eine zu pflegende Person einfach nicht mehr selber in der Lage ist, etwas zu entscheiden beim Notar, bei der Bank, in Erbangelegenheiten? Was muss man dann machen?
Also wenn auch keiner in Vertretung ist aus einer Familie, dann wird in der Regel, kann jeder auch eine gesetzliche Betreuung anregen beim Amtsgericht. Und das wird auch über das Betreuungsrecht dann, wird in der Regel ein Richter, eine Richterin, die dann auch wieder eine Begutachtung macht und sagt, ob das hier wirklich maßgeblich ist. Und da haben sich auch, das Betreuungsrecht hat sich auch dahingehend vor kurzem geändert. Da gibt's wirklich, sagen wir mal, das Persönlichkeitsrecht ist ein sehr hohes Gut. Da wird sehr genau geprüft, ob da wirklich eine gesetzliche Betreuung notwendig ist. Und dann würde auch jemand von Amts wegen eingesetzt, der sich dann kümmert.
Und dann haben wir, Herr Forster aus Berlin hat sich gemeldet. Er sagt, es gibt unglaublich viel Bürokratie. Und selbst wenn er jetzt an das Geld kommt, er kriegt einfach niemand für diese Dienste, die er sucht. Es gibt also, findet keinen Pflegedienst, aber auch keine Reinigungsperson zum Beispiel. An wen kann er sich wenden? Was mache ich dann?
Wo kam der her? Aus
Berlin.
Oh. Ich kann jetzt leider nicht für ganz Deutschland sprechen, weil ich mich hier in NRW sehr gut auskenne, wo Angebote sind. Ne? Aber Berlin ist eine Großstadt. Also ich spreche jetzt mal für NRW und Sie gucken mal in Berlin, ob Sie sowas Ähnliches finden. Für den Entlastungsbetrag zum Beispiel, den wir vorhin erwähnt haben, für den man ja gerade nur den Pflegegrad 1 braucht und auch so erste Hilfen wie Einkaufen, häusliche Unterstützung, Begleitung zum Arzt und so kleine Hilfen auch in Anspruch nehmen kann, gibt es den Bereich der Nachbarschaftshilfe. Da kann es wirklich jemand sein, der mit dem man bekannt ist aus dem nachbarschaftlichen Umfeld. In NRW braucht die Person tatsächlich eine kleine Broschüre lesen. Also die Zugangswege sind super niedrigschwellig. Das beantragt man bei der Pflegekasse und kann dann den Entlastungsbetrag auch für den Nachbarn oder die Nachbarin einsetzen, die einem so die ersten Hilfestellungen macht. Meistens putzen die einem aber nicht die Wohnung. Das muss man ganz klar sagen. Also wenn man eine Putzfrau hat, geht das in NRW zumindest so, wenn die offiziell bei einem angestellt ist, auf Minijob-Basis, auch angemeldet bei der Minijob-Zentrale, kann man tatsächlich auch in NRW anmelden, dass man den Entlastungsbetrag dafür aufwenden kann. Dann gibt es gewerbliche Anbieterinnen und Anbieter, das sind in der Regel Alltagsbetreuung, so heißen sie, Seniorenservice XY, Alltagsbetreuung XY, gucken Sie da mal. Also die Pflegedienste haben tatsächlich dafür meistens keine Kapazität, das muss man sagen. Kein Personal und keine Kapazität, nur Reinigung oder irgendwie zum Arzt zu fahren. Da gibt es sogenannte Angebote zur Unterstützung im Alltag und das ist ein bisschen Landesrecht, deswegen kann ich für Berlin nicht so viel sagen. Aber Sie können gerne auch die Nummer notieren und ich schaue mich mal um im Nachgang.
Ja, das ist doch ein gutes Angebot. Vielen Dank.
Vielleicht daran anschließend, Sabine Hickmuth hat sich gemeldet. Sie möchte einer Freundin helfen, deren Mann ist bettlägerig, braucht Hilfe. Und sie möchte dann auch mal da sein, wenn diese Freundin dann mal unterwegs ist. Und hat sich da, bietet sich als Unterstützung im Alltag an. Und jetzt heißt es, sie muss einen Pflegekurs und einen Erste-Hilfe-Kurs nachweisen, damit sie dafür Geld bekommt.
Kommt auch wieder ein bisschen aufs Bundesland an. Ich sagte gerade, ne, wir haben 16 Länderverordnungen, die das ein bisschen regeln. In NRW braucht man keinen Kurs mehr. Das kann aber in anderen Bundesländern tatsächlich dann eine der Voraussetzungen sein. Die Pflegekurse sind in der Regel, ja, die können 2 Stunden bis 12 Stunden dauern. Auch da an die Pflegekasse wenden. Die müssen Ihnen sagen, wo so Pflegekurse stattfinden. Und es schadet auch nicht, ab und zu mal sowas zu machen. Man hilft ja einer Person, man ist Tippgeber auch in einer Familie. Das schafft man, gibt es auch online, also auch für niedrigschwelligen Zugang.
Herr Rutschinski hat sich gemeldet. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, sonst korrigieren Sie mich gerne nochmal aus Köln. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, das macht mit dem Namen nichts, das ist nicht so einfach.
Wie spricht man ihn denn aus? Sagen Sie nochmal.
Ja, das ist nicht ganz klar. Wir sagen normalerweise Rutschinski. Wahrscheinlich kommt der Name aus dem Osten, das ist ja auch naheliegend, da würde man wahrscheinlich Rudzinski sagen.
Okay, aber wir sagen so, wie Sie es sagen, Rudzinski.
So ist
okay,
es völlig gut. In Ordnung.
Also, Sie haben eine Frage zum Thema.
Ja, ich habe eine Frage für meine Schwester, das heißt, sie hat mich nicht beauftragt, aber ich will wenigstens den Fall einmal schildern. Meine Schwester hat durch einen nicht anerkannten Arztfehler einen nicht mehr ganz brauchbaren Arm. Eingestuft wurde sie damit in einer Pflegestufe, ich weiß nicht, welche das ist. Da sie bekommt auf jeden Fall zugesprochen gut 100 Euro an Hilfe. Mhm. Sie bemüht sich, sie ist sehr diszipliniert, sie bemüht sich selbst klarzukommen. Was sie aber bräuchte, wäre eine Reinigungshilfe. Mhm. Das zuständige Amt sagt nun, dass diese Hilfe nur durch eine geprüfte Pflegekraft ausgeführt werden darf. Das ist aber im ländlichen Bereich Niedersachsens wahnsinnig schwer, überhaupt eine Pflegekraft zu bekommen. Und die nächsten sind dann so circa 10 bis 40 Kilometer entfernt. Das bedeutet für diesen Fall, dass die gut 100 Euro durch Fahrzeit und Fahrtkosten völlig verbraucht wären. Es gibt also im Grunde keine Hilfe, weil es keine Pflegekraft vor Ort gibt. Mal abgesehen davon, dass ich die Einschätzung, Entschuldigung, dass man eine ausgebildete Pflegekraft für Reinigungsarbeiten einsetzt, ja, ich halte es für Schwachsinn.
Okay.
Dann bekommt sie noch, das ist der zweite Punkt, Sachleistungen. Mhm. Sachleistungen. Und was sie an Sachleistungen bekommt, sind erstens Schutzhandschuhe, die man eigentlich bräuchte, wenn man andere Leute pflegt, um sich selbst gegen Infektionen zu schützen. Das zweite sind große Bettunterlagen, die für inkontinente Leute gebraucht werden und große Desinfektionstücher.
Die bekommt sie einfach so? Also die bekommt sie automatisch oder wie?
Die bekommt sie automatisch.
Okay.
Mhm. Ja, und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das aus irgendwelchen Lagerbeständen kommt, die liegen geblieben sind und das so als Alibi, weil man ja damit irgendwas tut für sie. Mhm. Das Geld wird jetzt nicht direkt überwiesen, was sie zugesprochen bekommt, sonst könnte sie sich ja eine Reinigungskraft vor Ort suchen, aber das darf sie nicht.
Okay, ich glaube, Frau Querling hat sich gerade hier schon bei mir gemeldet und kann Ihnen da Auskunft geben.
Also ich wollte zunächst mal auf die Bettschutzeinlagen und die Handschuhe eingehen. Das sind tatsächlich sogenannte Pflegehilfsmittel zum Verbrauch. Und vielleicht haben Sie das in der Presse mal mitbekommen. Da haben wir eigentlich als Verbraucherzentrale waren wir da sehr aktiv. Das ist nämlich so, dass die häufig als sogenannte Pflegehilfsmittelboxen verschickt werden, also fertig eingepackt. Mhm. Und da gibt es eigentlich, das ist ein Anspruch, den man die Pflegekasse hat, einen Zuschuss von 40 Euro. Das heißt, das Unternehmen, was Ihnen diese Hilfsmittelbox schickt oder Ihrer Schwester, kriegt dafür 40 Euro monatlich. Wenn Sie die Dinge alle nicht brauchen, dann würde ich vorschlagen, setzen Sie sich mal mit der Pflegekasse in Kontakt. Dann könnte zumindest die Pflegekasse diese 40 Euro sparen und Sie hätten nicht irgendwann den Keller voll Bettschutzeinlagen.
Also das würde kann man die 40 Euro denn dann für was anderes aufwenden? Also kann man sagen, das brauche ich nicht, aber ich bräuchte durchaus andere Sachen. Also kann man das denn dann dafür auch benutzen, für das, was man selbst
also
möchte?
Also es gibt tatsächlich unendlich viele Pflegehilfsmittel zum Verbrauch. Aus einer Riesenpalette kann man sich da welche aussuchen. Sie könnten sich jemanden aussuchen, der Vertragspartner mit ihrer Pflegekasse ist und sich, oder es gilt jetzt alles für ihre Schwester, ich spreche sie jetzt einfach an,
ja,
dann könnte die Pflegekasse ihrer Schwester oder beziehungsweise der Vertragspartner, der Pflegehilfsmittellieferant mit ihnen besprechen, was für sie die richtigen oder für ihre Schwester die richtigen Pflegehilfsmittel sind, mit denen sie tatsächlich was anfangen kann. Also es kann ja sein, dass es irgendwelche Hilfsmittel gibt, die besser geeignet sind, außer dem, was sie ihre Schwester gerade bekommt.
Frau Thürke?
Dann ergänze ich den zweiten Teil der Frage. Da geht es, ich vermute, nochmal wieder um den Entlastungsbetrag, diese genannten um die 100 Euro. Mhm. Und die man ja auch nicht aufs Konto überwiesen bekommt. Das stimmt, das ist eine sogenannte zweckgebundene Sachleistung. Der Betrag heißt ja Entlastungsbetrag, weil er Angehörige entlasten soll. Insofern sind die auch ein bisschen gezwungen oder die pflegebedürftige Person, eine Leistung in Anspruch zu nehmen und die rückwirkend erstattet zu bekommen. Das ist das Prinzip dahinter. Und wenn Ihre Schwester in Niedersachsen wohnt, auch dort gibt es die Unterstützungsangebote im Alltag. Und ich vermute, die Aussage war nicht, dass da eine Pflegefachkraft jetzt die hauswirtschaftliche Unterstützung macht. Das kann nicht die Anforderung sein. Das ist in keinem Bundesland so. Aber diese Dienste, die diese Leistung erbringen, müssen nach Landesrecht anerkannt sein. Das kann die Hürde sein. Also wenn Sie jetzt irgendeine Putzfrau haben, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, dann kann die nicht aus dem Topf des Entlastungsbetrages abgerechnet werden, wenn die keine Zulassung im Rahmen dieser Anerkennung hat. Das führe ich jetzt nicht weiter aus, weil das wäre jetzt echt zu kompliziert. Aber auch da biete ich an, mich in Niedersachsen mal umzuhören, an wen der Herr Rudzinski sich wenden kann, wo Angebote zur Unterstützung im Alltag sind. Hier in NRW haben wir eine schöne Datenbank. Ich weiß nicht, ob es sowas in Niedersachsen gibt, okay. Aber ich kann mich da einfach mal umhören.
Ja, aber das ist doch ein gutes Angebot. Herr Rudzinski, können wir Ihnen helfen?
Nur als kleinen Hinweis. Ich habe selbst, um meiner Schwester zu helfen, bei dem zuständigen Amt angerufen, habe den Fall geschildert. Und die hat mir nur das so geschildert und beschrieben, wie ich es eben selbst dargestellt habe.
Genau, aber das ist, glaube ich, dann jetzt wirklich hier schwierig zu klären. Und da würde ich das Angebot von Frau Thürke, dass wir das einfach annehmen, dass wir Ihre Telefonnummer aufschreiben, wenn Sie einverstanden sind und Sie weitergeben und Sie eventuell nochmal miteinander sprechen.
Ja, eine kurze Ergänzung aus Münster vielleicht. Was es alles an Pflegehilfsmitteln zum Verbrauch gibt, das können Sie online nachgucken und sich selbst zusammenstellen. Das heißt, da könnten Sie auf jeden Fall nochmal recherchieren, einfach eingeben in der Suchmaschine. Und vielleicht finden Sie da was, was deutlich hilfreicher ist. Und
wo ist das genau? Wo kann man das genau nachgucken?
Einfach stumpf bei Google oder einer entsprechenden Suchmaschine eingeben. Und also zum Beispiel entweder Pflegehilfsmittel zum Verbrauch oder auch Pflegebox. Da gibt es verschiedene Formulierungen. Und sich dann einfach einmal durchklicken und schauen, da finden Sie garantiert was. Und dann eben, wie Frau Querling sagte, die Kasse darauf hinweisen, dass der Vertrag, mit wem auch immer der da besteht, gekündigt werden soll und Sie gerne einen anderen auswählen würden.
Danke,
dann
Herr Rutz.
Sehr herzlichen Dank.
Ja, und danke an Sie auch, dass Sie uns angerufen haben. Schöne Grüße nach Köln. Wir sind ja auch in Köln. Herr Gehrig.
Wir haben noch viele Fragen, wie für den Unterhalt quasi dann, oder die Kosten der Pflege Verwandte herangezogen werden können. Eine anonyme Zuschrift, inwieweit das Vermögen der Kinder für den Unterhalt der Eltern verwendet werden kann, die Pflege, wenn das Vermögen als Immobilie oder Geldanlage vorhanden ist. Ob man das dann verkaufen muss.
Wer kennt sich denn da aus? Frau Querling.
Ja, ich mache das mal relativ kurz, weil das ist ein sehr individuell zu berechnendes Ereignis, weil man da die Immobilie irgendwie beziffern muss. Grundsätzlich ist es so, wir hatten den Elternunterhalt eben, da geht es um die 100.000 Euro. Wenn man über 100.000 Euro brutto verdient oder Einkommen hat, sagen wir mal, ist man überhaupt nur zum Unterhalt verpflichtet. Das Immobilienproblem hängt sich zumeist daran auf, dass man irgendwann mal eine Wohnung oder ein Haus geschenkt bekommen hat. Weil, um das jetzt mal umgangssprachlich davor zu schützen, dass es eben für das Pflegeheim bezahlt werden muss. Wenn diese Schenkung aber nicht länger als 10 Jahre her ist, dann muss man halt überlegen, ob man die Immobilie an den Vater oder an die Mutter zurückschenken muss. Das ist ein sehr kompliziert zu berechnendes System, kommt nicht auf den Wert der Immobilie an. Also 10 Jahre ist diese Frist, in der man die Schenkung zurückgeben muss. Und wenn man da Probleme hat mit der Schenkungsfrist oder mit dem Wert der Immobilie, dann muss man tatsächlich mal einen Rechtsanwalt aussuchen zu dem Thema. Das können wir hier leider nicht erörtern.
Aber schon mal der Hinweis, dass das nicht so ganz trivial ist zu lösen.
Und dann ist noch die Frage, wenn man getrennt lebt, ist aber noch verheiratet und das jetzt schon seit 20 Jahren getrennt. Wie ist es dann, wenn dann der Partner oder die Partnerin in Pflegefall wird? Wer dann dafür ob man dann noch herangezogen werden kann?
Die Bedarfsgemeinschaft, von der wir eben sprachen, die gilt tatsächlich auch unter Lebenspartnern. Also das heißt, auch wenn man nicht verheiratet ist, schützt das grundsätzlich nicht davor. Es ist für viele eine Neuigkeit übrigens, dass man als Lebenspartnerschaft auch eventuell füreinander aufkommen muss in Sachen Pflegeheim. Wenn man eine Trennung nachweisen kann, dann ist die Bedarfsgemeinschaft hinfällig. Die gibt es dann nicht mehr. Dann muss man tatsächlich im sozialrechtlichen Sinne jedenfalls nicht mehr füreinander haften.
Okay, das ist ja vielleicht auch mal eine ganz gute Information. Mhm.
Susanne Röther hat sich gemeldet. Die Mutter hatte einen Schlaganfall und sie und ihre Schwestern haben sie nacheinander zu Hause gepflegt, sind dafür aus dem Beruf teilweise ausgestiegen, haben jetzt Einkommen und Rentenansprüche darauf verzichtet und sagt, das ist einfach, man bräuchte ein Gehalt für Angehörige, weil da einfach so viel Geld auch weggeht. Wie sehen Sie das?
Frau Engler, vielleicht mal, haben Sie dazu eine Meinung? Ist da irgendwas in Planung? Gibt es da Töpfe?
Also eine Meinung habe ich dazu. Die Meinung lautet ja. Das ist tatsächlich leider ein großes Problem, dass es vor allem die Frauen sind, die sich um alles kümmern, um die Eltern, um die Kinder und was sonst noch so ansteht und dafür einfach nicht entlohnt werden. Es gibt leider keine wirklich gute Lösung für dieses Problem. Also das Einzige, was wir raten können, ist tatsächlich, überlegen Sie sich gut, wie viele Jahre Sie in Teilzeit arbeiten möchten, egal ob jetzt für die Eltern nach oben oder für die Kinder nach unten. Es gibt viele, die das sehr gerne machen, da schließe ich mich mit ein. Es gibt Familienaufgaben, die einfach sehr wertvoll sind und die wir gerne übernehmen. Und dann zahlt man eben diesen Preis, dass man dafür geringere Rentenansprüche hat. Aber das sollte eine bewusste Entscheidung sein. Und wenn man eigentlich eher zähneknirschend etwas übernimmt, weil es irgendwie notwendig ist, dann sollte man sich im Idealfall sehr gut informieren, ob es nicht vielleicht doch irgendeine Alternative gibt. Und was zum Beispiel auch eine Variante ist, die viele nicht auf dem Schirm haben, oft gibt es mehrere Geschwister. Und oft ist ein Kind das, was zufällig noch in der Stadt der Eltern wohnt und die anderen sind irgendwo anders und sagen, ja, ich würde ja vielleicht gerne, aber ich kann ja nicht. Doch, sie können auch. Es kann auch durchaus unter Geschwistern so aufgeteilt werden, dass das eine erwachsene Kind, was bei den Eltern lebt und viel mehr Unterstützung leistet und deshalb im Job kürzer tritt, von seinen Geschwistern dafür eine Art Entschädigung bekommt. Das ist vielleicht nicht ganz gewöhnlich und vielleicht kommt man nicht unbedingt drauf.
Ah, okay, dass man das innerhalb der Familie regelt.
Aber ja, regeln Sie das innerhalb der Familie. Wenn das, nötig, setzen Sie einen Vertrag auf oder machen Sie es einfach so, dass Sie sagen, okay, ich verdiene jetzt 800 Euro weniger im Monat, weil ich mich unsere Eltern kümmere. Ich habe 2 Geschwister, ihr arbeitet weiterhin Vollzeit, macht mir ein Angebot und lasst uns das intern klären und dann wird dieses Geld angelegt. Das kann man zum Beispiel machen.
Könnte man denn auch in die Rentenversicherung einzahlen? Also dass man sagt, man zahlt das Geld jetzt nicht aus, aber ich übernehme diesen Betrag, also diese Lücke, die mir dann fehlt, wäre das
also
auch?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass ich einen Teil der Rentenansprüche bekomme, wenn ich mehr als 10 Stunden pro Woche als Angehörige pflege. Da bekomme ich ja ein bisschen, also ein paar Rentenpunkte. Freiwillig zusätzlich in die Rentenkasse einzuzahlen, in die gesetzliche, ist nur unter sehr schwierigen Bedingungen möglich. Das geht manchmal, aber da muss man sich wirklich individuell beraten lassen, kann man aber. Und gerade wenn man die Mitte 50 überschritten hat, wäre das auch eine klare Empfehlung. Lassen Sie sich von der Rentenversicherung beraten, welche Möglichkeiten Sie haben. Das ist unser aller Recht und das machen viel zu wenige.
Ja.
Wir haben eine Zuschrift gekriegt, ob man einen Pflegegrad kriegen kann, wenn die Diagnose ADHS besteht.
Frau Türke, das ist natürlich, ich weiß nicht, oder Frau Querling, ich weiß nicht, wer da was zu sagen kann. Also
ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, jetzt nur die Diagnose, ne, das muss dann der medizinische Dienst, der muss ja den Grad der Einschränkung oder den Grad der Selbstständigkeit ermitteln. So, und dann, wenn ADHS dazu führt, dass die Person im Alltag Einschränkungen hat, einen Bedarf hat, den man irgendwie durch Leistung ausgleichen kann, dann wird sie zu dem Schluss kommen, dass da vielleicht ein Pflegegrad 1 oder 2 notwendig ist.
Dann hatten wir noch eine Zuschrift von Herrn von Stebut aus München. Er hat Pflegestufe 2, seine Frau Pflegestufe 4. Sie haben einen Treppenlift und der muss regelmäßig eine Inspektion bekommen, die 600 Euro kostet, und fragt, kriege ich dafür Zuschüsse?
Frau Querling? Mhm.
Also ich gehe das Thema mal von andersrum an. Treppenlift kann ja unter Umständen ein Teil der wohnumfeldverbessernden Maßnahme sein, die man ja mit einem Zuschuss von 4.000 Euro bekommen kann. Und unter ganz, ganz engen Bedingungen kann man eventuell eine Reparatur oder Inspektion erhalten. Das ist aber wirklich ein Riesenausnahmefall. In der Regel ist die Pflegekasse mit 4.000 Euro wohnumfeldverbessernde Maßnahmen raus und zahlt nicht weiteres. Man darf aber jetzt nicht unbedingt für die Inspektion, aber grundsätzlich würde ich nochmal empfehlen, über die Pflegekasse hinaus auch nochmal die Teilhabe mit ins Auge zu fassen. Da kriegt man auch noch manchmal Leistungen. Da kann man mal mit der ergänzenden, unabhängigen Teilhabeberatung sprechen. Die wird jetzt nicht für die Inspektionen was tun können, aber grundsätzlich ist das nochmal eine Erweiterung des Leistungsspektrums.
Das ist auch ein guter Hinweis.
Jetzt eine Sache. Wir haben eine Zuschrift bekommen. Die Mutter hat Pflegestufe 2 mit einer angehende Demenz, die weiter fortschreitet, lebt im Eigenheim und will einfach keine Hilfe annehmen. Und der Angehörige sagt, was mache ich jetzt, an wen wende ich mich, lasse ich das jetzt eskalieren? Argument, also Stichwort, du willst mich ja nur abschieben.
Frau Engler, haben Sie da einen Tipp? Also wenn sich Eltern wirklich mit Händen und Füßen wehren, da die Hilfe in Anspruch zu nehmen?
Kenne ich. Ist leider nicht ganz selten. Es gibt eben die Familien, die sehr viel sprechen und sich gegenseitig sehr viel unterstützen. Und es gibt eben immer wieder auch diese eine Person, die sagt, ich will das nicht. Oder die sagt, damit kannst du mir kommen, wenn ich mal wirklich alt bin, aber noch nicht jetzt mit 85. Ich habe da als erwachsenes Kind tatsächlich relativ wenig Handhabe. Man kann immer wieder Hilfe anbieten, man kann sich die Dinge auf den Zettel schreiben und in die Küche hängen, wo man im Notfall anrufen kann, wenn tatsächlich was passiert ist. Aber jeder von uns hat das Recht auf Selbstbestimmung. Und wenn ich entscheide, ich will keine Hilfe, ich möchte gerne hier leben, und wenn das bedeutet, dass ich, wenn ich es jetzt mal drastisch ausdrücke, jeden Tag irgendwie mein Sofa einnässe, dann ist das mein gutes Recht. Und da kann man leider als Kind, so schwer es ist, dabei zuzugucken, hat man kaum Handhabe. Man kann es nur immer wieder anbieten und hoffen, dass es irgendwann angenommen wird.
Frau Türke?
Ja, ich kenne die Frage natürlich auch sehr häufig bei uns aus dem Regionalbüro. Auch da gibt es kein Pauschalrezept, aber auch da wieder dringend die Empfehlung, frühzeitig Hilfen zu installieren. Da, wo also da ist Nachbarschaftshilfe auch wieder einfach ein tolles Beispiel, weil die Person kenne ich, da ist ein Vertrauensverhältnis da, man hat auch nicht so den Auftrag, vielleicht auch manchmal gar nicht so viel Fragen, also hört sich jetzt gemein an, aber je mehr man das aufbaut, Menschen mit Demenz haben auch oft Angst vor so neuen Situationen, neue Personen im Haus, da ist eine Skepsis da, und versuchen, mit dem Rest schließe ich mich der Vorrednerin an, dann kann man manchmal auch nichts machen.
Also gemeinsam, was ich vielleicht noch als Idee äußern könnte, wäre, dass man einen eigenen Urlaub nutzt, um etwas auszuprobieren und eben zu sagen, ich bin jetzt 2 Wochen weg, wir probieren das jetzt mal aus und vielleicht gefällt es dir ja.
Auch ein guter Tipp. Wir müssen zum Ende kommen, denn das war unser Marktplatz zum Thema plötzlich Pflegefall, was jetzt auf Angehörige zukommt. Ich danke allen Gästen, Marina Engler, Anne Türke, Verena Querling. Danke an Stefan Gehrig und das gesamte Team und auch an die Hörerinnen und Hörer für Fragen und Anrufe. Ich bin Britta Mersch. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss.